Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lennart Küritz. Herzlich willkommen. Ein knappes Viertel der Kinder und Jugendlichen putzt sich zu selten die Zähne. Dabei sollte mit gründlicher Mundhygiene schon früh im Leben begonnen werden. Denn sind die Milchzähne gesund, entwickeln sich auch die bleibenden Zähne nachweislich besser. Vor manchen Zahnschäden schützt allerdings auch gründliches Putzen nicht. Wir sprechen heute über die Ursachen von Karies, Kreidezähnen oder Zahnfleischproblemen bei Kindern und darüber, was sich dagegen tun lässt. Und dazu gehört auch, wie Kinder auf Besuche bei Zahnärztin oder Zahnarzt vorbereitet werden können, um keine Ängste zu entwickeln. Karies, Kreidezähne und was sich dagegen tun lässt, Zahnheilkunde bei Kindern, das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Sie können sich beteiligen, Fragen stellen oder Erfahrungen schildern, entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de und wenn Sie zurückgerufen werden möchten, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Ab ungefähr 10:45 beantworten wir dann Ihre Fragen hier in der Sendung. Davor blicken wir nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr in unserem aktuellen Blog auf zwei andere medizinische Themen. Wir sprechen mit Professor Stefan Kluge, Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, über die Lage der Kliniken in der vierten Corona-Welle und die Frage, wann bei zunehmender Überlastung die Triage droht. Und wir berichten über neue Empfehlungen für Schwangere, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind, zum Beispiel was das Stillen und den Umgang mit ihren Babys angeht. Nach den Nachrichten um 11.05 Uhr wird es in einem Interview dann darum gehen, warum manche Erwachsene noch Milchzähne im Mund haben und ob diese bis ins hohe Alter gesund und funktionstüchtig bleiben können. Soweit der Überblick zur heutigen Sendung. Als Expertin zu unserem Schwerpunktthema ist zugeschaltet Professor Katrin Bekes. Sie leitet den Fachbereich Kinderzahnheilkunde an der Universitätszahnklinik in Wien und sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde. Guten Morgen, Frau Bekes.
Schönen guten Morgen, Herr Püritz. Herzlichen Dank für die Einladung.
Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Frau Bekes, klären wir am Anfang erstmal ein paar Grundlagen. Was sind Milchzähne und warum heißen die so?
Ja, ich glaube, jeder von uns weiß, dass wir in unserem Leben eigentlich zwei Zahngarnituren bekommen. Und zwar als Kleinkinder den ersten Satz Zähne, das sind die Milchzähne, und dann ab dem Schulalter ungefähr die bleibenden Zähne. Und man muss vielleicht wissen, dass in der Fachsprache die ersten Zähne auch Dentis lactalis heißen. Und das heißt so viel wie Milchzähne. Und die Milchzähne sind eben in ihrer Farbe sehr weiß. Sie haben eher einen bläulichen Schimmer. Und das hat ihnen dann sicherlich auch als zweites den Namen gegeben. Und eine weitere Erklärung liegt vielleicht auch noch in dem Durchbruch der ersten Zähne. Im Schnitt brechen die ersten Zähne ja so mit 6 Monaten durch. Bei einigen Babys natürlich auch später, aber in dieser Zeit bezeichnet man das Baby ja vielleicht auch noch als Säugling und in der Regel wird er oder sie gestillt, mit der Flasche gesäugt und damit oder womit wird man ernährt, nämlich mit der Milch. Also das ist so der zweite Erklärungsversuch dafür.
Wie unterscheidet sich denn das Milchgebiss von den bleibenden Zähnen?
Also zunächst einmal muss man sagen, im Milchgebiss haben wir ja 20 Zähne. Das sind 10 im Oberkiefer, 10 im Unterkiefer und dann auf jeder Seite des Kiefers immer noch mal die gleiche Zahlanzahl. Wir haben jeweils einen mittleren Schneidezahn, einen seitlichen Schneidezahn, einen Eckzahn und dann unsere 2 Milchbackenzähne. Und ich habe schon gesagt, also die ersten Milchzähne kommen mit dem 6. bis 8. Lebensmonat in die Mundhöhle. Das sind in der Regel die unteren Schneidezähne und mit ungefähr 2,5, 3 Jahren haben wir dann das komplette Milchgebiss. Dann gibt es eine sogenannte Ruhephase und ab dem Schulalter brechen dann die neuen Zähne, die bleibenden Zähne in die Mundhöhle, ersetzen diese Milchzähne. Und der kindliche Kiefer, also der Kiefer, in dem sich die Milchzähne befinden, ist natürlich deutlich kleiner als der eines Erwachsenen. Das Kind fängt an zu wachsen und dann werden diese Milchzähne durch die bleibenden Zähne ersetzt. Die sind größer, die sind breiter und es entsteht eine homogene und geschlossene Zahnreihe. Die Milchzähne haben jedoch auch ihre wichtigen Funktionen, denn sie dienen als Platzhalter für diese neuen bleibenden Zähne. Und ich habe schon gesagt, im Milchgebiss haben wir 20 Zähne. Im Erwachsenengebiss sind das in der Regel 32 Zähne, also eine ganze Anzahl an Zähnen mehr. Es kommen noch ein paar Backenzähne mehr hinzu. Das heißt, wir haben im Ober- und im Unterkiefer jeweils 16 Zähne, auch wieder einen mittleren und einen seitlichen Schneidezahn rechts und links, einen Eckzahn, dann kommen die zwei kleinen Backenzähne und dann die zwei großen Backenzähne und gegebenenfalls eben noch der Weisheitszahn. Mhm.
Schauen wir nochmal auf das Durchbrechen der ersten Zähne, also der Milchzähne. Welche Beschwerden können da bei Kindern auftreten?
Also es ist so, dass natürlich das Zahnen Beschwerden machen kann. Das muss es nicht. Während einige Kinder ihren ersten Zahn fast unbemerkt eigentlich über Nacht bekommen, kann das bei anderen tagelang spürbar sein und sie können richtig darunter leiden. Grundsätzlich muss man sagen, weder die Eltern noch das Kind können das eigentlich beeinflussen oder dem vorbeugen, ob das jetzt etwas mehr wehtut oder weniger. Mhm. In der ersten akuten Phase empfehlen wir eigentlich immer den Eltern, dass sie mit einem sauberen Finger beziehungsweise mit einem, es gibt solche Zahnpflegefingerlinge, einfach dieses geschwollene Zahnfleisch versuchen zu massieren, dort ein bisschen Linderung zu verschaffen. Wir wissen, dass es den Kindern auch hilft, eventuell auf gekühlten oder auf härteren Gegenständen, es gibt solche Beißringe auch, herumzukauen und einfach damit das Zahnfleisch zu massieren. Dritter Tipp wäre vielleicht auch noch, das Zahnfleisch einfach mit kühlem Kamillentee einzureiben. Oder es gibt auch einzelne Gele, die man in den Apotheken erwerben kann, die das auch nochmal lindern können.
Jetzt sind die Milchzähne da und damit stellt sich die Frage, wie sie gesund bleiben und richtig gepflegt werden. Das sollten Kinder früh im Leben lernen und auch verinnerlichen. Eine Möglichkeit, durch die das erreicht werden soll, ist die Gruppenprophylaxe, bei der Zahnärztin oder Zahnärzte in den Kindergarten oder die Schule kommen. Meine Kollegin Anneke Meyer hat eine Zahnärztin der Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege in Hessen bei einem solchen Besuch im Kindergarten begleitet.
Handtuch, wer kann denn schon Zähne putzen von euch? Oh, alle, 1, 2, 3.
Damit können die 10 Vorschulkinder der Frankfurter Kita Kinderreich schon viel mehr als die kleine Hexe Irma in der Geschichte, die Zahnärztin Ute von Nordheim zur Gruppenprophylaxe im Kindergarten mitgebracht hat.
Jetzt schaut mal, was die sagt. Oh, was machen denn die Menschen? Machen die sich Mayonnaise auf die Zahnbürste?
Nein. Also für mich ist das Außenrum-Programm immer ganz wichtig. Also die Freude, der Spaß, die Freude, wenn ich wiederkomme, dass die Kinder mich auch freudig begrüßen. Also dieses ganze Berufsbild Zahnarzt positiv besetzen, für die Kinder selbst aber auch ihren Mund, ihre Gesundheit positiv besetzen. Und das mache ich eben durchaus mit Zahnputzübungen, dass wir den Kindern auch eine Systematik beibringen.
Aber zum Üben brauchen wir uns einen Finger jetzt.
Richtig Zähne putzen, das geht in vielen Einrichtungen wegen der Corona-Schutzmaßnahmen zurzeit nicht. Dr. Ute von Nordheim muss sich mit etwas Magie behelfen.
Jetzt mal Hokus Pokus, du bist meine Zeigezahnbürste. Und macht ihr mit? Genau, und jetzt müsst ihr aber auch laut mitsingen. Zahnbürste in meinem Mund.
Erst die Kauflächen schrubben, dann über die Außenseiten kreisen. Zum Schluss die Innenseiten der Zähne abbürsten. Damit das richtig sitzt, ist die Zusammenarbeit zwischen Zahnärztin und Kita entscheidend. Regelmäßiges Zähneputzen im Kindergarten ist ein wichtiger Teil der Prophylaxe.
Wir sagen immer, das Elternhaus muss sauber putzen. In der Einrichtung wird ritualisiert. Da sollen die Kinder einfach eine Gewohnheitsbildung erreichen. So wie wir sagen, wenn du auf der Toilette warst, musst du Hände waschen, sollen Kinder auch irgendwie verinnerlichen, zu meinem Alltag gehört das Zähneputzen. Also es geht nie darum, dass in der Einrichtung sauber geputzt wird. Hier geht es erstmal um Motivation.
Nicht schwer.
Das habt ihr sehr gut gemacht. Wir müssen mal Detektivarbeit machen. Für was braucht man denn eigentlich seine Zähne?
Diese Mundhygiene, Putzgeschichten ist so der eine Pfeiler und der andere ist die Ernährungspädagogik.
Zum Kauen und Essen, genau. Und was muss man für die tun, damit die immer zufrieden sind?
Ute von Nordheim verteilt Fotos an die Kinder und hält anschließend selber eins hoch. Was ist denn da bloß drauf zu sehen?
Wisst ihr, was das hier sein soll?
Ein Apfel!
Nee.
Pflaume ist gar nicht so einfach zu erkennen. Viel leichter ist das nächste Bild.
Eine Gurke!
Das ist eine Gurke. Und was sagt ihr, wenn eure Zähne Gurke für euch kauen, sind die dann zufrieden?
Ja.
Ja, da freuen die sich sehr. Also.
Ganz zum Schluss gibt es für jedes Kind eine Zahnbürste zum Mit-nach-Hause-Nehmen und eine Möhre zum Gleichessen.
Und dann möchte ich aber auch hören, dass eure Zähne da bitte richtig knacken können.
Eine Reportage von Anneke Meyer. Frau Bickes, lassen Sie uns die Aspekte, die da jetzt erwähnt wurden, Mundhygiene und Ernährung, mal in Ruhe auffächern. Fangen wir mal mit der Mundhygiene an. Wie oft und wie lange sollten Kinder die Zähne putzen?
Ja, also ich denke, generell sollte man erstmal sagen, sobald der erste Zahn durchgebrochen ist, sollte er auch täglich gründlich gereinigt werden. Das kann das Kleinkind natürlich in der Regel nicht selber tun, sondern hier liegt die Aufgabe ganz klar bei den Eltern, dies zu tun. Und es ist wichtig, dass je mehr Milchzähne dann in die Mundhöhle kommen, dass sie das auch strukturiert tun, dass sie wirklich es schaffen, alle Flächen der Zähne gut mit dieser Zahnbürste zu erreichen. Und wir haben das gerade schon schön in dem Beitrag gehört. Wir empfehlen das ebenfalls. Wir empfehlen den Eltern als erste Zahnputzmethode diese sogenannte Kai-Technik. Ich darf das kurz erläutern vielleicht. Das K steht für die Kauflächen, das A steht für die Außenflächen und das I steht für die Innenflächen. Und so setzt sich dieser Begriff Kai zusammen. Und was wir möchten, ist, dass die Eltern zunächst anfangen, die Kauflächen im Ober- und Unterkiefer des Kindes zu reinigen mit schrubbenden Bewegungen. Dann sollte das Kind nach Möglichkeit den Mund oder die Zahnreihen aufeinander beißen. Dann können die Außenflächen schön kreisend gereinigt werden und zu guter Letzt werden die Innenflächen ausgestrichen. Das ist einfach eine Methode, die dabei helfen soll, dass man wirklich strukturiert alle Zahnflächen gut reinigen kann. Und wir leiten die Eltern und natürlich später dann auch die Kinder sukzessive in dieser Technik an, bei uns in den Praxen. Und so kann man das relativ gut reinigen. Die Mundhygiene sollte dann circa 2 Minuten dauern, 2 bis 3 Minuten. Es ist klar, dass bei den ganz kleinen Kindern, wenn nur ein paar Zähnchen in der Mundhöhle sind, das etwas kürzer ist. Wichtig ist, dass eine Kinderzahnbürste genutzt wird. Die Kinderzahnbürste zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen besonders kleinen Bürstenkopf hat, etwas weichere Borsten und damit sehr, sehr schonend ist.
Ein zweiter Aspekt, der jetzt in der Reportage auch angesprochen wurde, ist die Ernährung. Was sind da die wichtigsten zahnmedizinischen Ratschläge für gesunde Kinderzähne? Offensichtlicherweise nicht zu viel Zucker.
Das ist richtig. Ein großer Risikofaktor ist natürlich die Ernährung, damit Karies entstehen kann. Und was wir wissen, ist, dass Kinder, die besonders früh eine Karies entwickeln, wir nennen das eine frühkindliche Karies, dass diese Kinder häufig aus Saugerflaschen ernährt werden, immer wieder ernährt werden und dass diese Saugerflaschen eben zuckerhaltige Getränke enthalten. Und das Problem ist, dass wenn ich diese Saugerflasche eben nicht nur gebe, um das Kind um den Durst zu stillen oder um es zu ernähren, sondern es immer wieder gebe, dass dann, wenn sich eben zuckerhaltige Getränke in der Saugerflasche befinden, dass dann die Schneidezähne und die Zähne die ganze Zeit mit dieser Flüssigkeit umspült werden können. Das heißt, was wir uns wünschen, sind natürlich keine zuckerhaltigen Getränke, sondern zum Beispiel ungesüßte Tees. Man kann auch Milch nutzen oder das Beste ist natürlich das Wasser. Was kann man sonst den Kindern noch empfehlen oder den Eltern? Man sollte die Mahlzeiten möglichst zweckmäßig zusammenstellen, dahingehend, dass man nicht auf viele, viele kleine Mahlzeiten am Tag fokussiert, sondern versucht, je älter das Kind wird, wirklich auf die Hauptmahlzeiten zu fokussieren. Dann kann auch mal Süßes als Dessert gegeben werden. Das ist absolut kein Problem, aber es sollte nicht immer wieder zwischendurch als Snack gegeben werden. Und was man vielleicht auch noch beachten sollte, ist, es gibt ja alternative Nahrungsmittel wie zum Beispiel Trockenobst und Honig, wo man zunächst einmal denkt, das ist sehr gesund. Diese Nahrungsmittel sind aber sehr, sehr klebrig und sie verweilen deswegen auch länger auf der Zahnoberfläche und sind deswegen auch kariogen und sind eben deswegen nicht so zweckmäßig.
Lassen wir uns beim Thema Prophylaxe an dieser Stelle auch noch kurz auf das Thema Fluorid schauen, Fluoridierung. Das wird ja auch empfohlen, um Kinderzähne zu stärken. Da gibt es ja aber durchaus auch unterschiedliche Empfehlungen. Wie wäre da Ihre Einschätzung? Ja.
Also was man ganz klar sagen muss, ist, dass das Fluorid der wichtigste Eckpfeiler eigentlich in der Kariesprophylaxe ist. Die Ernährung spielt auch eine wichtige Rolle, aber Fluorid ist eigentlich der wichtigste Eckpfeiler und wir können dieses zuführen ganz einfach, indem wir fluoridierte Zahnpasta kaufen, fluoridierte Zahnpasta nutzen, denn diese Fluoride wirken auf verschiedene Weise an der Zahnhartsubstanz. Sie lagern sich zum einen in den Zahnschmelz ein und machen ihn dadurch widerstandsfähiger. Dann haben sie die Funktion, dass wenn wir immer wieder putzen und immer wieder Fluorid auftragen, dass wir eine sogenannte Deckschicht auf der Schmelzoberfläche generieren können, die den Zahn nochmals schützt. Zum Dritten können sie auch ein wenig therapierend wirken, nämlich wenn wir wissen, es sind erste Anzeichen einer kariösen Läsion da, einer Demineralisation, das in Form von weißen Fleckungen, dann können diese Fluorid remineralisieren. Und sie haben noch die wunderbare Aufgabe, dass sie auch die Bakterien, die sich ja in der Mundhöhle befinden und die für die Kariesprogression zuständig sind, dass sie diese Bakterien hemmen können und auch deren Anheftung an den Zahnoberflächen. Mhm. Und was man aber wissen muss, ist, dass man eben nicht nur Fluorid einmal geben sollte, sondern das ist eben etwas, was man jeden Tag tun sollte. Und das kann man wunderbar tun mit fluoridierter Zahnpasta. Mhm. Und da darf ich vielleicht noch zwei Sätze sagen, was wir da bei den Kindern empfehlen. Man sollte möglichst ab dem ersten Zahn natürlich putzen, zweimal täglich nach dem Essen. Und dort kann dann ab dem ersten Zahn eine fluoridierte Zahnpasta genutzt werden mit einem Fluoridgehalt von 1000 ppm. Diese Zahlen findet man auf der Rückseite der Zahnpastatuben, also dort darauf achten, dass dort irgendwo diese 1000 und das Fluorid steht. Das sollte in der reiskorngroßen Menge erfolgen. Und ab dem zweiten Geburtstag kann das sogar gesteigert werden auf die Erbsengröße.
Dazu kommen sicher im Laufe der Sendung auch noch einige Fragen. Lass uns in den letzten 5 Minuten bis zu den Nachrichten noch auf Beschwerdebilder oder Probleme schauen, die auftreten können. Karies haben wir jetzt schon erwähnt. Das dürfte auch die häufigste Beschwerde bei Kinderzähnen sein.
Ja, also Karies ist nach wie vor existent. Leider müssen wir sagen, wir wissen aus aktuellen Daten, dass jeder zweite Schulanfänger immer noch Karies hat und dass in 50% dieser Fälle auch diese Milchzähne nicht versorgt sind. Und das ist natürlich etwas, wo wir weiter arbeiten müssen. Wir wissen sogar, wenn wir zu den jüngeren Kindern blicken, dass schon 14% der Dreijährigen in Deutschland ebenfalls eine Karies haben. Und Karies entsteht dadurch, wir haben eine Vielzahl von Bakterien im Mund und einer dieser Bakterien ist der Streptococcus mutans, der eben besonders aktiv in diesem Kariesprozess ist. Und Karies entsteht dadurch, dass wenn ich die Zähne nicht putze, dann entsteht Zahnbelag auf den Zähnen. Die Bakterien, vor allen Dingen der Streptococcus, wird dann sehr aktiv. Er kann die Nahrung und die Nahrungsreste in diesem Zahnbelag verstoffwechseln und bildet Säuren, die dann den Zahn angreifen können, den Zahnschmelz angreifen können und dann kommt es zu Karies. Mhm.
Auch sehr verbreitetes, aber weniger verstandenes Problem sind Kreidezähne bei Kindern. Was steckt dahinter?
Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen, mit dem wir jetzt in der Kinderzahnheilkunde oder auch in der allgemeinen Zahnheilkunde immer mehr, ja, wir müssen fast sagen, zu kämpfen haben. Was verbirgt sich dahinter? Es ist eine Strukturstörung des Zahnschmelzes an den bleibenden Zähnen, klassisch. Der Fachbegriff ist MIH. Das heißt molaren inzisiven Hypomineralisation. Das ist zunächst einmal, hört sich das sehr kompliziert an. Das kann man relativ leicht erklären. Hypomineralisation heißt, dass der Schmelz dieser Zähne an einzelnen Stellen nicht so fest und nicht so gut strukturiert ist wie bei einem gesunden Zahn. Und die Molaren sind bei uns im Fachterminus die Backenzähne und die Inzisiven sind die Frontzähne und es charakterisiert, an welchen Zähnen wir das primär finden. Und Was sehen wir dort bei den Kindern? Die Kinder haben gelbliche, weißliche oder sogar bräunliche Fleckungen auf diesen Zähnen, die größer oder kleiner sein können. Und diese Fleckungen sind sehr porös, der Zahnschmelz ist sehr weich und kann dann in weiterer Folge einbrechen. Und unser großes Problem, was wir in der Zahnmedizin haben, ist, dass wir momentan nicht wissen, woher das Ganze kommt. Und in Deutschland sind ungefähr 10-15% der Kinder betroffen.
Ja, das Thema werden wir auch im Laufe der Sendung noch vertiefen. Vielleicht nutzen wir die letzte Minute noch dazu. Vielleicht können Sie einfach noch ein paar weitere Probleme nennen, die häufig bei Kinderzähnen auftreten. Was ist zum Beispiel mit Zähneknirschen oder mit Zahnfehlstellungen?
Also man muss sagen, dass Zähneknirschen im Kleinkindalter ist etwas, was immer mal auftaucht, was man aber zunächst einmal vernachlässigen kann. Wir warten dann in der Regel den Zahnwechsel ab und dann gibt sich das meist bei den Kindern und das ist dann eher ein Problem, was erst wieder im Erwachsenenalter auftritt. Fehlstellungen können natürlich auftreten. Wir sind als Kinderzahnärzte da natürlich gefragt, relativ früh zu schauen. Wir überwachen ja die Gebissentwicklung, den Zahnwechsel und dann die Einstellung der bleibenden Zähne, um zu schauen, gibt es dort irgendeinen Platzmangel, gibt es dort eine Fehlstellung in die eine oder andere Richtung. Und dann gehen wir relativ schnell in das kollegiale Gespräch mit den Kieferorthopäden natürlich.
Die Sprechstunde im Deutschlandfunk heute mit dem Schwerpunktthema Karies, Kreidezähne, Prophylaxe, Zahnheilkunde bei Kindern. Als Expertin dafür zugeschaltet ist Professorin Katrin Bekes. Sie leitet den Fachbereich Kinderzahnheilkunde an der Universitätszahnklinik in Wien und sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde. Sie können zum Thema anrufen und Fragen stellen oder Erfahrungen schildern unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wir haben einen ersten Anrufer in der Leitung, Herr Goldschmidt-Boeing aus Köln. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ihre Frage oder Ihre Anregung bitte?
Ja, zum einen eine Frage. Wie sehen Sie das Thema, die Kinderzähne mit einer elektrischen Zahnbürste zu putzen? Genau. Und vielleicht noch, ich sag mal, eine Anregung von meiner Seite. Also es gibt ja dieses Buch Karius und Baktus, was ich sehr schrecklich finde. Es gibt aber ein anderes Buch, das heißt, dieses Buch auf keinen Fall ablecken. Und da werden Bilder gezeigt von einem Zahn unter einem Mikroskop. Und dann sind da Bakterien draufgemalt und dann wird auch erklärt, was passiert mit den Speiseresten. Und dann wandeln ja diese Bakterien das um in Säure und machen die Zähne kaputt. Und das hat bei den Kindern bei mir ganz gut funktioniert. Die sind 2 und 4 Jahre alt, um da so ein bisschen Verständnis für zu schaffen, was da passiert.
Vielen Dank. Die Fragen gebe ich gerne weiter an unsere Expertin. Also es ging einmal darum, elektrische Zahnbürste bei Kindern ja oder nein. Und dann, ich fasse es mal ein bisschen weiter, da gibt es ja unterschiedliche Bilderbücher, Bücher und Medien sozusagen als Motivation zum Zähneputzen. Frau Bekes, wie wäre da Ihre Einschätzung?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist eine ganz wichtige und die bekommen wir auch immer wieder in der Praxis gestellt, nämlich wann die elektrische Zahnbürste eventuell auch bei Kindern zum Einsatz kommen kann. Prinzipiell muss man sagen, dass die Kinder selber die elektrische Zahnbürste natürlich unter Aufsicht der Eltern erst so ab dem 3. Lebensjahr selber in die Hand nehmen sollten. Das hindert aber die Eltern oder sollte sie nicht daran hindern, vielleicht schon vorher diese elektrische Zahnbürste zu nutzen, denn wir wissen, dass natürlich eine elektrische Zahnbürste, gerade für die Kinder, gibt es Variationen, die eine wunderbare Musik abgeben, die einfach Geräusche machen, die die Kinder ablenken können, die das Ganze aber auch für sie interessant machen können. Und somit kann man eigentlich sagen, die elektrische Zahnbürste kann so früh wie möglich eingesetzt werden. Und je älter die Kinder dann werden, gibt es ja dann eben auch die Möglichkeiten, dass eventuell in Kombination mit Apps zu nutzen auf den Smartphones, wo es dann einzelne Anwendungen gibt, wo man sieht, wie die Zähne eben dann nach und nach freigeputzt werden. Und das ist eigentlich etwas, womit man das Zähneputzen sehr, sehr attraktiv machen kann. Vielleicht noch ein weiterer Hinweis, weil immer wieder gefragt wird, wie kann ich das Kind zum Zähneputzen bringen? Man kann natürlich zusätzlich auch das als Ritual mit den Geschwisterkindern machen, beziehungsweise man kann selber als Erwachsener die Zähne vorputzen und kann das dann nach und nach bei den Kindern mit einbringen. Es gibt wunderbare Lieder, man kann Zahnputzlieder für die Kinder abspielen etc., aber die elektrischen Zahnbürsten haben ja da heute auch ein wunderbar großes Portfolio, womit man das einfach attraktiv machen kann. Und die zweite Frage, die schloss sich ja dann gleich darauf ran an, welche Bücher kann man da nutzen? Also es gibt so viele Bücher mittlerweile auf dem Markt, sag ich mal, wo man auch wunderbar auf Zahnarztbesuche hinarbeiten kann, wo man auf das Zähneputzen hinarbeiten kann. Und heute ist eben viel auch mit den digitalen Medien möglich in Form von Zahnputz-Apps oder generell Zahngesundheits-Apps.
Herr Goldschmidt-Boeing, vielen Dank für die beiden Fragen. Die nächste Anruferin ist Frau Maja Negriciano. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, ich rufe an wegen meiner kleinen Enkelin, die ist 2 Jahre alt und die hat Kreidezähnchen. Ihre Vorderzähnchen, die bröseln einfach so weg. Mhm. Und das ist eine sehr traurige Sache. Und meine Frage dazu, die Ursache scheint ja noch nicht ganz geklärt. Die Frage, was gibt es für Behandlungsmöglichkeiten? Wie kann man die Zähnchen irgendwie konservieren? Und die zweite Frage ist, ob das für das Kind schmerzhaft ist. Weil die Kleine hat wahnsinnige Panik, wenn man ihr die Zähnchen putzen will oder irgendwie nur an den Mund geht, dann gibt es nur noch Geschrei und der Mund wird zugekniffen. Und ja, jetzt, wie kann man der Kleinen am besten helfen? Das ist meine große Sorge.
Vielen Dank für die Frage. Frau Bickes, ja, Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten bei Kreidezähnen und wie kann man da besonders bei Kindern Ängsten vorbeugen?
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Zunächst habe ich mitgenommen aus der Beschreibung, dass Ihre Enkelin sehr klein ist, noch im Kleinkindalter, 2 Jahre. Da wäre zunächst einmal zu klären, sind es tatsächlich Kreidezähne oder ist das eine andere Ursache? Geht das vielleicht eher in Richtung eines kariösen Prozesses? Auch Sie beschreiben, dass die Frontzähne betroffen sind. Wir kennen das sehr gut bei den kleinen Kindern, dass dort relativ schnell sich erste Strukturdefekte auf dem Schmelz niederschlagen können, was aber eigentlich in Richtung einer Karies dann geht. Also das Erste, was ich vorschlagen würde, suchen Sie bei sich in der Nähe einen Kinderzahnarzt auf oder gehen Sie zu Ihrem Hauszahnarzt, stellen Sie dort die Kleine mit vor, sodass zunächst einmal die Diagnose auch gesichert werden kann und dass man sagen kann, was ist das genau, was finden wir da? Und dann wird der Zahnarzt oder die Zahnärztin, die Kollegen werden dann entscheiden, ist es noch möglich, diese Zähne zu erhalten? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das mit Füllungen zu tun oder auch bei den Kindern in Ausnahmefällen sogar einmal mit Kronen oder wenn die Zähne dann doch sehr, sehr stark destruiert sind, dann müssen sie auch das ein oder andere Mal entfernt werden. Jetzt kommt vielleicht dann sofort von Ihrer Seite die Reaktion, naja, wie soll das bei solch einem 2-jährigen Kind passieren? Das muss man sich dann anschauen in der Praxis. Der Kollege wird sich das anschauen, der wird die Diagnose stellen und wird dann auch schauen, wie viele Zähne sind betroffen und kann dann entsprechend Sie dort aufklären und Ihnen auch Hilfestellung geben.
Und an dieser Stelle blicken wir wie angekündigt auf einen speziellen Aspekt unseres Schwerpunktthemas und zwar Milchzähne bei Erwachsenen. Mit 6 Jahren freuen sich die meisten Kinder über ihre erste Zahnlücke. Etwa mit 12, 13, 14 Jahren ist der Zahnwechsel dann abgeschlossen. Meistens zumindest, denn manchmal fallen einzelne Milchzähne bis ins Erwachsenenalter nicht aus. Warum das so ist und ob auch Milchzähne bis ins hohe Alter im Mund bleiben können, darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Norbert Krämer gesprochen, Direktor der Poliklinik für Kinderzahnheilkunde am Universitätsklinikum in Gießen. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie oft kommt es vor, dass Menschen bis ins Erwachsenenalter noch Milchzähne haben?
Also gute Statistiken gibt es nicht. In der Vorbereitung auf die Sendung haben wir natürlich recherchiert, auch innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde. Es werden alle 5 bis 10 Jahre Untersuchungen durchgeführt, auch in der älteren Altersgruppe. aber da wird auf die Milchzähne nicht geachtet. Das heißt, saubere Zahlen fehlen uns. Was wir aber wissen, ist, dass gerade der zweite Milchbackenzahn doch relativ häufig keinen Nachfolger hat. Das heißt, dass die Prämolaren, also die vorderen Backenzähne, hinter diesen zweiten Milchmolaren sind, fehlen. Im Unterkiefer ist das 1-5% Häufigkeit und im Oberkiefer 1-2,5%. Und von daher ist es auch ganz, ganz wichtig, wenn diese Zähne einen Schaden haben, dass man dann, also die Milchzähne einen Schaden haben, dass man dann auch Röntgenbilder macht, weil man damit rechnen muss, dass unter Umständen gerade im Unterkiefer die entsprechenden Nachfolger dann fehlen.
Sie haben jetzt schon gesagt, also das betrifft dann durchaus bestimmte Milchzähne besonders, beispielsweise besonders häufig Backenzähne, die als Milchzahn dann im Erwachsenengebiss verbleiben.
So ist es. Also die Backenzähne ist die eine Gruppe und die andere Gruppe sind die oberen seitlichen Schneidezähne. Also nicht die mittleren, sondern die seitlichen Schneidezähne. Wir haben ja eine gewisse Häufigkeit auch von der sogenannten Lippenkiefer-Gaumenspalte. Und in diesem Formkreis ist es häufig so, dass dann die seitlichen Schneidezähne, bleibenden Schneidezähne fehlen. Wenn die Milchzähne, die entsprechenden Milchzähne da sind, dann bleiben die natürlich auch in der Mundhöhle. Aber da muss ich sagen, im Erwachsenenalter sehen wir die selten, weil die so kurze Wurzeln haben und dann kieferorthopädisch auch eingegriffen wird oder durch andere Maßnahmen. Das heißt, die sind im Erwachsenenalter ganz, ganz selten. Was man noch sieht, wenn ich das noch ergänzen darf, ist teilweise Milcheckzähne, die verbleiben. Das liegt daran, dass gerade im Oberkiefer Eckzähne verlagert sind. Und dann eben, ja, wenn das nicht richtig erkannt wird, auch nicht rechtzeitig eingeleitet wird, dann verbleiben diese Milcheckzähne in der Mundhöhle. Also ich bin selber, wenn ich das sagen darf, hatte das Problem, dass auf der linken Seite mein Eckzahn verlagert worden ist, was damals nicht erkannt worden ist. Und dann bin ich lange Zeit noch mit meinem Milcheckzahn herumgelaufen. Also der bleibende Zahn war verlagert und der Milchzahn war dann noch drin, bis ich 15, 16 war, bis dann da entsprechend agiert worden ist.
Entschuldigung, was bedeutet verlagert? Die wachsen dann quasi nebeneinander?
Nee, die sind dann, liegen irgendwo quer im Kiefer, unterhalb der Kieferhöhle und können nicht durchbrechen. Und ist aber ganz, ganz selten, dass sie nicht angelegt sind. Deswegen ist auch die Anweisung, dass man schon gegebenenfalls auch den ganzen Kopf röntgt und guckt, wo dieser Eckzahn dann da ist. Und da hat man natürlich heute andere Möglichkeiten als vor 40, 45 Jahren, als es bei mir der Fall war. Ja.
Warum fallen denn die Milchzähne manchmal nicht aus? Sie haben jetzt schon angedeutet, da ist dann kein bleibender Zahn angelegt, der sozusagen nachdrückt oder der liegt irgendwie verlagert im Kiefer, sodass er auch nicht auf den Milchzahn drückt. Sind das die Hauptgründe?
Die Hauptgründe sind einmal die Nichtanlage, gerade jetzt der zweite Milchbackenzahn im Unterkiefer. Dessen Nachfolger sind relativ häufig nicht angelegt. Dann natürlich das Thema mit der Verlagerung. Den Eckzahn hatte ich angesprochen, das betrifft den Oberkiefer. Und dann haben wir im Frontzahnbereich das Problem, dass Kinder auf die Frontzähne fallen und dann natürlich der Zahnkeim unter Umständen beeinträchtigt ist und also dadurch mitverletzt wird und dann verlagert wird, verformt wird und nicht durchbricht. Und dann bleibt der Milchzahn natürlich auch in der Mundhöhle. Aber das wissen auch die Eltern, weil das sind Unfälle, die in der Altersgruppe 1-2 Jahre passieren. Da wird ja schon der Frontzahn mineralisiert, gebildet im Kiefer. Und das ist dann schon ein einschneidendes Ereignis, wo die Eltern Bescheid wissen, ja, da war was, so mit 1-2 Jahren.
Wenn es noch Milchzähne im Erwachsenenalter gibt, wonach wird dann entschieden, ob die gezogen oder im Mund belassen werden?
Also in der Regel wird die Entscheidung nicht erst im Erwachsenenalter getroffen, sondern wir haben gerade jetzt in dieser zweiten Wechselgebissphase, das heißt, die Kinder sind etwa 10-12, dann ein kieferorthopädisches Konsil. Also die Kinderzahnärzte überweisen dann an den Kieferorthopäden, halt mit dem Rücksprache, macht es Sinn, den Zahn zu behalten? Oder sollten wir an den kieferorthopädischen Lückenschluss denken? Oder behalten, um später mal Implantat an der Stelle zu setzen, gerade jetzt im Unterkiefer, sind da eigentlich sehr, sehr gute Knochenverhältnisse vorhanden. Und dann macht es Sinn, den Milchzahn zu belassen und bis man dann später ein Implantat macht. Wenn wir heute ältere Patienten haben mit Milchzähnen noch in der Mundhöhle, dann ist dieses vielleicht vor 30, 40, 50 Jahren verpasst worden, ja, oder nicht entschieden worden oder der einfach belassen worden. Aber aus heutiger Sicht muss man sagen, wir haben ja da auch wesentlich bessere Kontrollen. Die Kinder, Jugendlichen kommen regelmäßig zum Zahnarzt in der Regel und dann kann man solche Entscheidungen dort treffen.
Wenn die Milchzähne belassen werden, bringt das irgendwelche besonderen Ansprüche an die Zahnhygiene mit sich, damit die Milchzähne auch möglichst lange dann noch halten und gesund bleiben?
Ja, absolut, weil es ist ja häufig so, dass die Milchzähne kleiner sind, auch von der Kronenhöhe kleiner sind und dann bilden sich Stufen. Und das muss man einfach dann auch wissen, dass man halt dann diese Zähne besonders auch von der Zahnbürstenhaltung dann erreicht. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist die Zwischenraumhygiene, also da, wo die Zähne zusammenstoßen, dass man hier auch mit Zahnseide arbeitet, weil wir haben häufig bei diesen Zähnen sehr dicke, feste Kontaktpunkte. Auch wenn aus kieferorthopädischen Gründen die Zähne seitlich etwas reduziert werden, dann ist der Kontakt dicker und dann spielt die Hygiene eine wichtige Rolle. Und in dem Zusammenhang muss man auch sagen, Milchzähne, Milchbackenzähne sind breiter als die dazugehörigen bleibenden, wir sprechen von Prämolaren, also von diesen vorderen Backenzähnen. Mhm. Und von daher, um dann den Biss, das Oberkiefer, Unterkiefer zusammenpasst, auszugleichen, ist natürlich dann auch wichtig, dass man die Zähne richtig einstellt. Und ja, das kann dazu führen, dass man da sliced, also das heißt, dass man den Kontaktpunkt da oder die Zähne dann reduziert und dann kriegt man dicke Zwischenraumkontakte. Und da ist natürlich auch ganz wichtig, dass eine gute Hygiene betrieben wird.
Können Milchzähne bei der richtigen Hygiene, bei der richtigen Pflege denn bis ins hohe Alter intakt und funktionstüchtig bleiben oder fallen die dann doch meist irgendwann aus, auch ohne dass ein anderer Zahn nachrückt?
Also ich habe vor bestimmt 15, 20 Jahren mal eine Publikation zur Begutachtung bekommen für ein Journal, wo eben ein Zahnarzt ja bei 70, 80, 90-Jährigen Milchzähne festgestellt hat und fotografiert hat. Ja. Und es war schon faszinierend, die zu sehen. Also die können sehr, sehr lange halten. Das ist überhaupt kein Thema, aber das ist doch eher die Ausnahme, weil was wir häufig sehen, dass die Wurzel dann durch diese lange Belastung aufgelöst wird und dann fallen die natürlich raus, auch ohne Nachfolger.
Norbert Krämer, Professor am Universitätsklinikum in Gießen über Milchzähne bei Erwachsenen.
Die Sprechstunde im Netz auf deutschlandfunk.de/Sprechstunde, auch als Podcast.
Heute mit dem Schwerpunktthema Zahnheilkunde bei Kindern. Als Expertin zugeschaltet ist Professorin Katrin Bekes, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde. Und sie leitet den Fachbereich Kinderzahnheilkunde an der Universitätszahnklinik in Wien. Frau Bekes, wir haben vor den Nachrichten über das Thema Kreidezähne gesprochen. Da waren noch zwei Fragen offen. Sind Kreidezähne schmerzhaft und wie bekomme ich das Kind dazu, keine Angst vor einer Behandlung zu haben? Lass uns da noch kurz drauf eingehen.
Also die Frage, ob Kreidezähne prinzipiell schmerzhaft sind, kann man so nicht beantworten, denn ich habe das zu Beginn kurz erläutert, das ist eine Erkrankung, die wir im jugendlichen Gebiss kennen, also nicht im Kleinkindalter, sondern im jugendlichen Gebiss klassisch, die sich ganz heterogen darstellen kann. Das heißt, ich habe von Verfärbungen bei Backenzähnen gesprochen, gegebenenfalls bei Frontzähnen. Mhm. Es kann bei einer einfachen Verfärbung bleiben. Es kann aber sein, dass diese Verfärbung so stark porös ist und dieser Zahnschmelz so stark geschwächt ist, dass dieser Zahn förmlich in sich zusammenbröselt. Und das hat diesen Zähnen ja auch dieses Synonym der Kreidezähne eingebracht. Und dann muss ich natürlich tätig werden. Das heißt, bei einer stärkeren Ausprägung, wenn ich Substanzverluste habe oder vielleicht sogar noch eine Karies hinzukommt, dann muss ich mit Füllungen arbeiten. Das können übergangsweise eventuell Zemente sein. Das Ziel ist es aber natürlich, das mit Kunststoffen zu versorgen, weißen Füllungen, eventuell auch später mit Kronen oder laborgefertigten Restaurationen. Und wenn wir ganz, ganz schwere Fälle der MIH haben, dann kann sogar nach Absprache mit dem Kieferorthopäden es vielleicht auch mal notwendig sein, diese betroffenen Zähne zu extrahieren. Ich möchte aber noch mal sagen, Ich hatte gesagt, weltweit 10-15% aus Deutschland haben wir rezente Daten, die sogar darauf hinweisen, dass das knapp 30% der Kinder sind. Von diesen knapp 30% wissen wir aber, dass 80%, also 4/5 dieser Kinder wirklich leichtere Formen haben. Das heißt, sie haben eine Verfärbung der Zähne, eventuell auch Hypersensibilitäten, die wir dann mit Lacken oder sogenannten Sealings therapieren können. Aber ein Großteil dieser Kinder hat wirklich leichte Formen.
Dann vielleicht noch einmal zur zweiten Frage, die ist ja auch generell zu verstehen. Wie kann man Kindern die Angst vor einem Besuch bei Zahnärztin oder Zahnarzt nehmen?
Ja, also werden immer wieder gefragt, wie kann ich mein Kind auch am besten auf diesen ersten Zahnarztbesuch vorbereiten? Und da muss man vielleicht sagen, es ist zunächst einmal günstig, eine Zeit zu wählen am Tag, wo das Kind auch ausgeruht und fit ist, wo es nicht schon überdreht ist und eigentlich schlafen möchte. Also es muss eine günstige Tageszeit sein, wo man diesen Kontrolltermin oder ersten Zahnarzttermin plant. Und bezüglich der Vorbereitung kann man sagen, dass es eigentlich am besten ist, wenn die Eltern positive Signale senden. Das heißt, keine Drohungen aussprechen, sodass das Kind eigentlich zu uns unvoreingenommen kommen kann. Und wir empfehlen den Eltern, dass sie neugierig auf uns machen sollen, dass sie zum Beispiel zu Hause üben, den Mund zu öffnen und die Zähne zu zählen. Man kann auch zu Hause irgendein Stofftier nehmen und bei diesem Stofftier es üben, die Zähne zu zählen, so wie wir das dann hinterher in der Praxis machen. Ich habe schon Bilderbücher angesprochen, die sich auch immer wieder eignen zur Einstimmung bei uns und zu uns selber. Das mag sich jetzt vielleicht lustig anhören, darf aber dann auch das Kind natürlich sein Lieblingsspielzeug mitbringen, denn wir können zum Beispiel auch bei einem Auto oder bei einem Trecker schauen und dieses Spielzeug eben mit dem Zahnarztspiegel untersuchen. Wichtig ist einfach, dass die Eltern nicht ihre eigenen Ängste, die sie vielleicht haben und ihre eigenen Gefühle, dass sie die in den Vordergrund stellen und die auch nicht im Vorfeld eigentlich auf das Kind übertragen, sondern sollten eben Äußerungen vermeiden wie, es tut nicht weh und du brauchst keine Angst zu haben, denn die Kinder hören einfach diese Verneinung nicht und hören Weh und Angst und fragen sich, warum wird das jetzt thematisiert vor diesem Zahnarztbesuch? Das heißt, je weniger Aufhebens die Eltern eigentlich diesbezüglich machen, desto besser ist das.
Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Frau Imke Matthewes aus Hamburg. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Bei Ihnen geht es um den Zusammenhang zwischen Psyche und gesunden Zähnen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, dass wir, mein Hörer ist auf den Boden gefallen, deshalb muss ich jetzt ein bisschen lauter reden. Ich weiß, dass wir im Kinderalter, meine Schwester und ich, sehr starken psychischen Stress hatten. Und die Frage ist eben einfach, ob sich das auch auf die Zähne ausgewirkt hat.
Vielen Dank. Frau Bekes, die Frage haben wir verstehen können. Zusammenhang psychischer Stress, Zahngesundheit, welche Erkenntnisse gibt es dazu?
Na, man muss das vielleicht in etwas von einer etwas anderen Seite beleuchten. Was heißt psychischer Stress? Ist psychischer Stress auch zu sagen, es hat Probleme gegeben, abends auch überhaupt Zähne zu putzen oder Zähne putzen ist als stressig abends empfunden worden. Da wissen wir heute, man muss das natürlich das Ganze spielerisch machen und versuchen, die Kinder an Rituale etc. zu gewöhnen. Ansonsten weiter ausübende Stresssituationen, da ist jetzt so nichts weiter bekannt.
Ich würde gerne auch ein paar Mails vorlesen, die wir bekommen haben. Dabei sind auch einige Fragen zum Thema Fluorid. Dazu gibt es ja seit langem Diskussionen und auch unterschiedliche Empfehlungen. Sie haben vorhin fluoridhaltige Zahnpasta empfohlen. Es gibt auch Fluorid-Tabletten. Dazu fragt eine Hörerin, unsere Tochter, 11 Monate, bekommt täglich eine Vitamin-D-Tablette mit Fluorid. Sie hat schon eine Weile Zähne, die wir ohne Zahnpasta putzen. Jetzt sind wir unsicher, ob wir überhaupt Zahnpasta nutzen sollten. Einmal wegen des zusätzlichen Fluorids und dann würde sie die Zahnpasta schlucken. Was empfehlen Sie und warum?
Also ich habe das vorhin nur ganz kurz angerissen. Es ist tatsächlich so, wir haben seitens der Deutschen Gesellschaft für Kinderzahnheilkunde sind wir sehr dankbar, dass wir seit April diesen Jahres gemeinsame Empfehlungen mit den Kinderärzten, also mit den Pädiatern herausgeben konnten. Und natürlich ist die Fluorid-Tablette immer wieder ein Thema. Und es ist so, dass wir empfehlen, bis zum ersten Zahn natürlich die Fluorid-Tablette zu geben mit Vitamin D, einfach um Fluorid auch dem Körper zuzuführen. Und ab dem ersten Zahn gibt es zwei Möglichkeiten. Sie können innerhalb dieses ersten Jahres, also ab dem sechsten Lebensmonat, wenn der erste Zahn in die Mundhöhle durchbricht, bis zum ersten Lebensjahr, können Sie auch weiter die Fluorid-Tablette geben. Dann sollte allerdings in dieser Zeit mit fluoridfreier Zahnpasta geputzt werden. Und ab dem ersten Lebensjahr sollte dann die Fluorid-Tablette abgesetzt werden und mit fluoridierter Zahnpasta geputzt werden. Sollte die Fluorid-Tablette bereits früher abgesetzt werden, dann kann schon mit der fluoridhaltigen Zahnpasta geputzt werden. Und ich habe das vorhin schon kurz umrissen. Bis zum zweiten Lebensjahr ist es so, dass wenn fluoridhaltige Zahnpasta genutzt wird, dass diese einen Gehalt von 1000 ppm haben sollte. Das finden Sie auf der Rückseite der Tube. Dort findet man diese Angaben und das sollte in einer reiskorngroßen Menge erfolgen. Und ab dem zweiten Lebensjahr darf das dann in der Erbsengröße sein. Mhm.
Noch eine kritische Nachfrage, eine Mail zum Thema Fluoridisierung. Zur Kariesprävention wurde sehr die Fluoridisierung empfohlen. Es wird aber auch gesagt, dass das Fluorid sich negativ auf die Hirnanhangdrüse auswirkt, die es verarbeiten muss, schreibt eine Hörerin. Sie fragt, was gibt es für Alternativen? Und sie schreibt auch, ich frage mich auch, warum das alles in meiner Kindheit, Geburtsjahr 1943, nicht nötig war. Wir hatten bessere Zähne als die Kinder jetzt. Ist das etwas, das Sie häufiger hören?
Natürlich ist Fluorid immer wieder ein Thema und das wird auch von den Eltern nachgefragt. Ich darf das nochmal hier an dieser Stelle betonen. Fluorid ist die wichtigste Säule der Kariesprophylaxe. Man liest das immer in den Medien immer wieder, dass Fluorid einen Einfluss auf den IQ hat. Da werden Studien zitiert, ohne genau hineinzuschauen. Wenn man in diese Studien hineinschaut, dann wird dort von Fluoridmengen gesprochen, die wir hier in Europa überhaupt nicht erreichen können. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 sind dort auch statistische Messmethoden oder generelle Methoden, Studiendesigns verwendet worden, die sehr diskutabel sind, sodass wir das heute verneinen können. Also es hat keinen Einfluss auf den IQ etc. Und ich möchte das hier nochmal deutlich machen. Also Fluorid ist die wichtigste Säule der Kariesprophylaxe. Und das ist unumstritten. Mhm.
Nächster Anrufer in der Leitung ist Herr Schöler aus Trier. Guten Morgen, Herr Schöler.
Ja, guten Morgen allerseits zusammen. Vielen Dank für die Chance. Zwei Fragen. Einmal eher grundsätzlich nochmal auf die Kreidezähne. Also meiner ist jetzt 7, mein Großer. Und der ist hat hinten auf einen dieser Backenzähne auf einem Kronenanfall. Das beginnt. Das gab es früher zu meiner Kindheit, zumindest kann ich mich nicht erinnern. Ich nimmt das eher zu und was kann man dagegen tun? Und zweite Sache ist, die Milchzähne waren alle in Ordnung, also von der Anlage her gerade, ein bisschen Überbiss, alles gut. Und jetzt sind die Schneidezähne um 90 Grad verdreht. Wie kann man bei sowas gegensteuern? Dazu eine Bemerkung nur, sobald es sichtbar war, habe ich versucht, einen Kieferorthopäden-Termin zu kriegen. Dann habe ich nur zur Antwort gekriegt, kommen Sie in einem Jahr wieder.
Vielen Dank, Herr Schöler. Gehen wir die Fragen mal der Reihe nach durch. Das Thema Kreidezähne, Behandlungsmöglichkeiten, haben Sie eben schon einiges zu gesagt, Frau Bekes. Aber vielleicht die Frage, nimmt das zu und was für Ursachen werden da überhaupt diskutiert?
Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage, weil das wirklich ein interessanter Punkt in dieser Kreidezahnproblematik ist. Also wir stehen da immer noch vor einem Rätsel. Wir wissen nicht, was die Ursachen sind. Ich darf vielleicht ganz kurz umreißen, warum wir auch solche Probleme haben, die Ursachen zu finden. Die Zähne kommen mit dem 6., 7. Lebensjahr in die Mundhöhle, diese ersten Backenzähne. Man muss aber wissen, dass sie eine ganze Zeit vorher gebildet werden. Also nicht kurz bevor sie in die Mundhöhle kommen, sondern das umfasst einen Zeitraum, der schon kurz vor der Geburt beginnt und dann sich in die ersten Lebensjahre hineinzieht. Wir können das Ganze aber nicht vorher diagnostizieren, auch nicht auf einem Röntgenbild, weil der Zahn in seiner Form vollkommen in Ordnung aussieht. Er hat nur einen Strukturdefekt, also einen einzelnen Defekt in dem Schmelz, den wir auf dem Röntgenbild nicht sehen können. Was diskutieren wir derzeit für Ursachen? Das sind vorwiegend Infektionserkrankungen in den ersten Lebensjahren der Kinder. Das sind eventuelle Antibiotika-Einnahmen, wo man aber sagen muss, diese Ursachen kann ich natürlich nicht unterbinden. Deswegen könnte ich da auch keine Prävention betreiben. Was auch diskutiert wird, sind die Weichmacher, also das Bisphenol A. Da haben wir allerdings ein Statement auch vom Bundesinstitut für Risikobewertung, die sich dort die entsprechenden Studien angeschaut haben und gesagt haben, das ist doch eher unwahrscheinlich. Neu in den Fokus gerückt ist ein Vitamin-D-Mangel. Wir wissen es einfach nicht, weil wir es erst zu einem späteren Zeitpunkt diagnostizieren. Und die Frage danach, ob das jetzt häufiger ist, muss man vielleicht zweigeteilt beantworten. Ja, wir sehen es natürlich häufiger. Man muss aber sagen, viele dieser milden Formen, wo wir einfach nur diese Fleckungen auf den Zähnen finden, hat man vielleicht vorher auch gesehen, natürlich bei der Inspektion der Mundhöhle. Man hat ihnen aber vielleicht nicht die Bedeutung beigemessen. Auf der anderen Seite muss man sagen, diese schweren Formen haben zugenommen, aber wir haben keinen Erklärungsansatz momentan dafür.
Vielleicht noch kurz zur zweiten Frage. Da ging es um das Thema Zahnfehlstellungen. Wie kommt es dazu und ab wann sollte behandelt werden?
Also es ist so, dass natürlich so erste Zahnfehlstellungen dann in der Wechselgebissphase, wenn die neuen Zähne in die Mundhöhle kommen, dann sich derart eben auch darstellen können, dass Zähne vielleicht verdreht in die Mundhöhle kommen, so wie Sie das gerade beschrieben haben. Das ist ein guter erster Schritt gewesen, da auch den Konsil und den Termin mit bei dem Kieferorthopäden zu machen, der sich das von der Gesamtsituation anschaut. Aber in der Regel ist es so, dass gerade mit dem 6., 7. Lebensjahr natürlich auch Wachstumsprozesse beginnen. Nicht nur das Mädchen oder der Junge wächst in die Höhe, sondern auch der Kiefer wächst in die Breite und in die Länge, entwickelt sich dreidimensional, sodass der erste Schritt der richtige ist, zum Kieferorthopäden zu gehen. Und die entscheiden dann zu sagen, wir warten noch ab oder wir müssen jetzt agieren.
Das Thema Kieferorthopädie haben wir im ersten Drittel der Sendung auch schon kurz angesprochen. Das ist natürlich nochmal eine eigene Schwerpunktsendung wert. Zum Schluss vielleicht noch die Frage einer Hörerin. Mein Sohn ist gerade im Zahnwechsel. Die Milchzähne waren alle gesund. Die bleibenden Zähne, die jetzt durchbrechen, haben weiße Flecken auf den Vorderseiten. Woher kommt das und müssen wir uns Sorgen machen?
Das kann natürlich verschiedene Ursachen haben. Wir schauen da als Zahnärzte zunächst einmal, wie sehen diese Fleckungen aus, weil man da verschiedene Diagnosen stellen kann. Ich würde zum Hauszahnarzt gehen, würde das dort vorstellen und würde dann die Ursache gemeinsam eruieren.
Dann vielleicht noch in den letzten 30 Sekunden bis zu den Nachrichten eine Frage, die auch mehrfach auftauchte. Sind Süßigkeiten mit Xylit tatsächlich für die Zähne unbedenklicher und eine echte Alternative?
Das kann man auf jeden Fall als Additivum dazugeben. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, ja.
Frau Bickes, ganz herzlichen Dank. Das war die Sprechstunde für heute. Karies, Kreidezähne, Prophylaxe, Zahnheilkunde bei Kindern. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Professorin Katrin Bickes vom Fachbereich Kinderzahnheilkunde an der Universitätszahnklinik in Wien. Danke für Ihre Zeit.